Günaydın. Test, beni iyi anlıyor musunuz? Also nochmal guten Morgen auf Deutsch. Ihr merkt, ich bin wieder aufgeregt. Nach einem guten Jahr dürft ihr mich hier wieder ertragen. Und ich entschuldige mich im Vorfeld. Mein Herz ist voll und da hat man viel zu sagen im Sinne des Herrn. Und wenn ich heute ein bisschen überziehe, als euer Sitzfleisch vielleicht normalerweise gewöhnt ist oder ertragen könnt, dann verzeiht es mir bitte. Ja, wir stehen wieder vor einem neuen Jahr und möglicherweise stehen die neuen oder besser gesagt immer noch die alten guten Vorsätze vor der Tür. Ich sage euch, vergesst alle guten Vorsätze. Ich bringe euch heute nämlich nur einen guten Vorsatz und nicht irgendeinen, sondern den schlechthin. Ich bringe euch, was sind die meisten guten Vorsätze? Abnehmen, Diäten machen. Und ich bringe euch auch eine Diät heute, und zwar die beste Diät. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, mir reicht aber nicht eine Diät, ich brauche mehrere. Keine Sorge, es ist die Diät, die aus nur einer Mahlzeit besteht, nämlich aus der Mahlzeit. Also aus der Mahlzeit, ich bringe euch die beste Mahlzeit. Der Mensch lebt ja bekannterweise nicht von der Brigitte-Diät allein, sondern allein Gottes Wort ist fein. Christoph wird es schätzen jetzt, diesen Reim. Oh, das war ja nochmal ein Reim. Das war nicht beabsichtigt. Gottes Wort auf jeden Fall überliefert uns das beste Rezept für die beste Diät. Heute möchte ich euch die Jesus-Diät bringen. Und Diät steht ja bekannterweise als Begriff, das habe ich auch mein Leben lang nicht so wirklich gewusst, für den Begriff Lebensweise oder Lebensführung. Natürlich im gesundheitlichen Kontext für die Art und Weise, wie wir unser Leben in Bezug auf Essen natürlich führen. Aber heute soll es ein bisschen geistlich interpretiert werden. Schlussendlich muss er wachsen und ich muss aber abnehmen, wie es in Johannes 3,30 heißt. Was mögen diese Zutaten also von dieser einzigen Art Diät sein? Wie sieht die Verordnung aus? Was denkt ihr? Die Zutaten sind einfach aus Brot und Wein. Wir kommen frisch aus der ersten Stund, wo wir das sogenannte Abendmahl gefeiert haben. Und dazu möchte ich doch den Jonas jetzt bemühen, weil ich hier mit der Technik ein bisschen rumfummeln kann in der Zeit, uns einfach den Text vorliest aus Lukas 22, 7 bis 23. Natürlich haben wir mehrere Texte zur Auswahl, die den Abendmahlbericht uns erstatten. Aus dem Korintherbrief hätten wir natürlich auch uns bedienen können, aber in den Evangelien sind mehr Details und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal für den Lukas-Abschnitt in Kapitel 22 entschieden. Ab Vers 7 bis 23.
Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet das Passa, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn er in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, danke, Herr, dass du bei uns bist, auch wenn die Technik versagt. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns trägst. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du den Sami weiterhin führst, dass er seine Gedanken uns auch weitergeben kann, auch wenn der PowerPoint jetzt nicht will. Bitte sei bei uns, mach uns wieder ruhig und lass uns wieder gute Hörer sein. Amen.
Warum ist mir dieses Thema besonders wichtig geworden, liebe Geschwister? Nun, meine Familie und ich sind bald 2 Jahre in der CVS hier und wir sind immer noch glücklich. Meine Frau und ich schätzen die sogenannte erste Stunde sehr und möchten sie auch gar nicht mehr missen. Und letzten Sonntag war das, glaube ich, wo ja Heiligabend war, 2x Gottesdienst und Familie war auch nicht so ganz gesundheitlich fit und so. Da haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt ausnahmsweise mal nicht zur ersten Stunde und wir kamen ganz normal 10 Uhr hierher. Und es war für uns gewöhnungsbedürftig. Ich habe gemerkt, da fehlt was und wie gesagt, ich möchte es gar nicht mehr missen. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, was Abendmahl betrifft, einen sehr großen Nachholbedarf. Das haben wir in unserer Vergangenheit leider nicht regelmäßig eingenommen, konnten daran nicht regelmäßig teilnehmen, aber das ist eine Geschichte für sich, aber Gott ist voller Trost und schenkt hier umso mehr Raum, dass wir das jetzt nachholen können. Und schlussendlich habe ich mich auch schuldig gefühlt, weil wir in den letzten Jahren nicht den richtigen, also ich persönlich für mich den richtigen Stellenwert eingeräumt habe, dass ich das nicht für richtig zu schätzen lernen konnte, nicht gelernt habe. Aber, und dann hat noch Daniel Brehm ein Büchlein dem Isaac, unserem Sohn, mal gegeben gehabt. War das für deine bevorstehende Mitgliedschaft? Ich weiß es gar nicht mehr. Das sich rund um das Abendmahl, auch in den Brüdergemeinden vor allem, dreht. Das fand ich auch sehr hilfreich und wertvoll. Und ich muss on top dazu sagen, allein die Vorbereitung auf den heutigen Tag hat mir sehr viel noch mehr die Augen geöffnet, was es eigentlich bedeutet. Vom Wort her, was bedeutet es eigentlich, das Abendmahl? Der Ausdruck Abendmahl oder Mahl des Herrn an sich kommt ja aus dem 1. Korinther Kapitel 11, Vers 20. Daran ist es angelehnt. Und genau genommen müsste man eigentlich das vielleicht so korrekt übersetzen, des Herrn Abendmahl. Das kommt von dem Begriff, von dem griechischen Begriff Deipnon, was für eine Mahlzeit, für ein Mahl steht. Und diese Begriffe finden wir auch an anderen Bibelstellen. Und es ist eigentlich damit zunächst immer mit einer Hauptmahlzeit gemeint. Und die fand am Abend statt, in dem Kulturraum damals, wahrscheinlich bis heute noch. Und dieses Deipnon, wie es genannt wird, war bei den alten Griechen, wie gesagt, die Hauptmahlzeit, jetzt passt auf, zwischen Frühstück, dem sogenannten Ariston, und dem Abendessen, dem Dorpon, bei uns müsste man wohl eher Nachtessen dann sagen, und wurde eben gegen Sonnenuntergang eingenommen, dieses Deipnon. Der Tagesrhythmus, also der Biorhythmus dieser Menschen dort, ist demnach verglichen mit unserem so fast 4 bis 5 Stunden nach hinten wohl verschoben. Und die Mahlzeit bestand meist aus Fleisch oder Fisch. Der Ausdruck erinnert uns daran, dass das Mahl des Herrn nach einer normalen Mahlzeit eingesetzt und auch in der Urgemeinde so gefeiert wurde. So berichtet es uns die Bibel an vielen Stellen, auch im Neuen Testament Brotbrechen genannt, was wir in der Apostelgeschichte mehrfach lesen können, auch im Korintherbrief, oder auch mit dem Ausdruck Tisch des Herrn in 1. Korinther 10, 21 eben umschrieben wird. Und wie kam es zu der Einsetzung? Das kennt ihr alle, ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht darauf eingehen, Passafest und wie die Juden das gehandhabt haben, etc. Das spare ich mir jetzt wirklich aus Zeitgründen. Als Jesus das Abendmahl mit den Jüngern am Tag vor seinem Tod gefeiert hatte, weiß ich nicht, das berichtet uns die Bibel nicht, wie viele Mahlzeiten bei diesem Abendmahl an sich aufgedeckt waren. Aber ich würde euch gerne als geistliche Speise 8 Mahlzeichen auftischen. Jetzt darf ich weiterklicken. Yeah. Vielleicht sah es so etwa aus. Ich hoffe, ihr habt keinen Riesenhunger jetzt, dass ihr Konzentrationsschwierigkeiten habt. Deswegen verwischen wir das mal ganz schnell. Ich möchte auf die achtfachen Mahlzeichen mit euch genauer eingehen. Das erste, wofür es sinnigerweise steht, dass es zunächst einmal ein zeichenhaftes Mahl an sich ist. Menschen kennzeichnen wichtige Entscheidungen durch zeichenhafte Handlungen, wie wir wissen. Was sind solche Zeichen, die wir auch in unserer heutigen Zeit durchaus gut kennen? Unterschriften, Handschlag oder ein Ringaustausch. Die Bibel ist voll von solchen Symbolen oder, wie man auch sagt, Zeichenhandlungen. Gott hat dem Volk Gottes, dem Volk des Neuen Bundes, hat Jesus zwei solcher Handlungen mitgegeben, die das ganze Evangelium enthalten: die Taufe und das Abendmahl. Letzteres ist zunächst ein Mahl, das die wichtigsten Elemente jeden Mahles enthält: Essen und Trinken, Brot, das uns nährt, und Wein, das uns erfrischt und gut tut. Ein Mahl ist immer ein Zeichen auch der Gemeinschaft, nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Gott und den Menschen. Beim Abendmahl sind Brot und Wein geistliche Speise und ein geistlicher Trank, also Elemente, die einen geistlichen Sinn haben, weil mit dem Essen und Trinken eine Gemeinschaft mit Jesus hergestellt wird. Darum ist das Essen und Trinken auch mehr als nur ein zeichenhaftes Geschehen. Es ist ein Pfand, das bewirkt, was es bedeutet. Schlussendlich, am Abendmahl teilnehmen bedeutet auch, dass wir ein Bekenntnis ablegen. Ich brauche Jesus, so notwendig wie Speise und mein Trank. Sein Leib essen heißt, sich durch den Glauben sein Leben anzueignen. Sein Blut trinken heißt, sein Tod für sich in Anspruch zu nehmen. Das zweite Mahlzeichen ist, dass das Abendmahl schlichtweg ein analoges Gegenbild des Passa und beziehungsweise des Osterlamms ist. Das letzte Mahl des Herrn mit seinen Jüngern war gewiss kein normales Passamahl, weil die Osterlämmer erst nach Jesu Tod auf Golgatha im Tempel geschlachtet wurden. Viele Juden jedoch feierten Ostern ohne Osterlamm. Etliche Gruppen hielten sich an einen anderen Kalender als die Hohepriester. Und unzweifelhaft haben Jesus und die Jünger bei dieser Zusammenkunft an das Passamahl gedacht. Auch Paulus zieht den Vergleich zwischen dem Tod Jesu und dem Osterlamm in 1. Korinther 5, Vers 7 nachzulesen. Wie das Blut der Osterlämmer Israeliten vor dem Würgeengel bewahrte, so bewahrt das Blut Jesu vor dem kommenden Gericht, nämlich uns. Durch das Teilnehmen am Passalamm wurde jeder Gast in die Zeit des ersten Passa versetzt. Sie haben praktisch daran gedacht und sich daran erinnert, was der Herr für sie getan hat, als sie aus Ägypten gezogen sind. Ähnlich bekennen wir auch als gläubige Teilnehmer am Herrenmahl: Dies ist der Leib, den Jesus für mich gegeben hat, das Blut, das er für mich vergossen hat. Der Tod Jesu eröffnet den Weg eines neuen Auszugs aus Ägypten, aus der Knechtschaft dieser Welt in die wahre Freiheit. Am Abendmahl teilnehmen heißt also, die Befreiung für sich in Anspruch zu nehmen. Das dritte Mahlzeichen bedeutet, dass es ein Mahl mit dem Herrn persönlich ist. Ist ein bisschen schlecht zu lesen, gell? Ein Mahl ist immer ein Zeichen der Gemeinschaft. Und der Begriff Gemeinschaft wird jetzt immer wieder vorkommen. Das ist auch für mich so persönlich immer das Vordergründigste, wie ich das empfinde, für mich, der Gemeinschaftsaspekt. Ein Mahl ist immer ein Zeichen der Gemeinschaft. Gott kann mit Sündern keine Gemeinschaft haben, aber durch den Tod Jesu ist diese Gemeinschaft, Halleluja, wiederhergestellt worden. Das Abendmahl vergegenwärtigt zugleich Mitte und Ergebnis dieser Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen. Und es ist ein Bundesmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, für das, das für euch vergossen wird, sagt Jesus höchstpersönlich. Am Berg Sinai hat Gott ja mit seinem Volk einen Bund geschlossen, der durch ein Mahl auch besiegelt wurde. Diesen Bund hat jedoch das Volk sehr schnell gebrochen, weil es das Gesetz nicht gehalten hat. Darum haben die Propheten einen neuen Bund verheißen, der die Vergebung der Sünden und der Zuwendung Gottes zu allen Menschen über Israel hinaus basiert. Die Besprengung mit dem Bundesblut bedeutet für alle Besprengten Teilhabe an diesem Bund. So bekennen alle, die aus dem Abendmahlskelch trinken, dass sie an der Vergebung der Sünden teilhaben, die durch den Tod Jesu für viele, das heißt nach hebräischem Sprachgebrauch, für alle zugänglich wurde. Es ist auch ein Opfermahl. Wenn Jesus das Brot bricht und sagt, dies ist mein Leib, so meint er mit Leib nicht ein Etwas, sondern sich selber. Denn das Wort für Leib bezeichnet im Aramäischen, der Sprache, die Jesus gebrauchte, die ganze Person. Deshalb kann man auch übersetzen, das bin ich höchstpersönlich, der für euch dahingegeben wird. Und wenn Jesus sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden, wird vollends deutlich, dass Jesus sein Geschick als stellvertretendes Sühneleiden deutet. Eine Vorschattung für das Sühnegeschehen findet man schon im Alten Testament. Zum Beispiel in Hesekiel 18,4, wer sündigt, soll sterben. Andererseits bietet Gott in seiner Gnade dem Sünder einen Stellvertreter an. Ein unschuldiges Tier stirbt an seiner Stelle. Der Opfernde legt seine Hand auf das Tier, bekennt seine Sünden, die durch diese symbolische Identifizierung auf das Opfer übergehen und tötet das unschuldige Wesen. Er bezeugt damit, ich hätte eigentlich diesen Tod verdient, aber Gott ist mir gegenüber gnädig. Er hat den Tod dieses Tieres an meiner Stelle angenommen. Nun ist zwischen ihm und mir alles in Ordnung. Er kann wieder Gemeinschaft mit mir haben und bezeugt es durch ein gemeinsames Mahl. So ist auch die Teilnahme eben am Herrenmahl auch an erster Stelle das Bekenntnis, dass wir den Tod verdient haben, der durch das gebrochene Brot und den vergossenen Wein versinnbildlich ist, dass ihn aber Jesus auf sich genommen hat und wir dadurch nun wieder Gemeinschaft mit dem Herrn haben können. Im Tod Jesu sind alle Opfer des alten Bundes erfüllt und vollendet. Das ist auch eine sehr gute Nachricht. Kommen wir zum Sechsten. Sechstens, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Guck, das habe ich irgendwie unbewusst psychologisch am größten geschrieben. Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben, heißt es in 1. Korinther 10, Vers 17. Durch die Teilnahme am Herrenmahl bezeugen wir unsere Gemeinschaft mit dem Herrn und mit allen anderen Teilnehmern. Jesus ist nicht nur gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen, sondern auch die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Und das spricht mich auch persönlich an, die verstreuten Kinder Gottes zusammenbringen. Das ist mein Herzenswunsch, dass wir auch alle zum Abendmahl zusammenfinden. Die Einsetzungsberichte des Abendmahls sind umgeben von Erinnerungen zur Einheit und gegenseitige Liebe. Der 1. Korintherbrief gerade ist ganz stark davon. Die tägliche Tischgemeinschaft verstanden die ersten Christen zu einer unzertrennlichen Einheit, verband die ersten Christen, zu einer unzertrennlichen Einheit. Darum versündigten sich die Korinther so schwer gegen den Leib Christi. Durch die Teilnahme am Abendmahl bezeugten sie, wir sind mit allen Beteiligten ein Leib, Doch durch ihr Verhalten widerlegten sie dieses Zeugnis. Die einen aßen alles selbst und ließen die anderen Glieder hungrig. Die Glieder eines Leibes verhalten sich anders. Ein solches zwiespältiges Verhalten straft jedoch der Herr, wie es in Kapitel 11, Vers 30 bekundet wird. Siebtens, es ist ein Gedächtnismahl. Das muss man ja fast eigentlich gar nicht erklären. Das machen wir, denke ich, jeden Sonntag auch ganz bewusst so, dass es zu seinem Gedächtnis dient, weil Jesus uns das so, ich sag mal, aufgetragen hat. Dies tut zu meinem Gedächtnis, heißt es in 1. Korinther 11, 24 bzw. Lukas 22, 19, was wir vorhin gelesen haben. Gedächtnismale waren auch damals in der antiken Welt üblich. Am Todestag einer Person versammelten sich jedes Jahr Freunde und Verwandte zu einem Mahl, während man dann Geschichten über das Leben des Verstorbenen erzählte. Es ist notwendig, dass wir regelmäßig daran erinnert werden, dass wir nicht durch vergängliche Dinge losgekauft wurden, mit dem kostbaren Blut des tadellosen, unbefleckten Lammes Christus sind wir erlöst worden. 1. Petrus 1, Verse 18 und 19. In der hebräischen und ebenso griechischen Welt hatte das Wort Gedächtnis, das heißt Anamnesia, wenn ich es richtig hier gelesen und ausgesprochen habe, das Wort kennt ihr von anderen Stellen, eine weit tiefere Bedeutung als bei uns. Es wird als eine Vergegenwärtigung vom Vergangenen verstanden und bedeutet, wie beim Symbol, die Begegnung und Verschmelzung von Zeichen und Wirklichkeit. So sollten zum Beispiel die Passafest-Teilnehmer die Bitterkräuter kauen, um an der Bitterkeit des Sklaventums in Ägypten Anteil zu bekommen. Ja, das Fazit soll sein, ich überspringe jetzt hier einfach einen Punkt, wieder aus Zeitgründen, dass wir praktisch für uns festmachen können, sagen können, bekennen können, ja, er starb für mich, denn Gedächtnis bedeutet ja auch Bekenntnis. Somit könnte der Befehl des Herrn auch umschrieben werden, solches tut, um euch zu mir zu bekennen, da ihr durch meinen Tod erlöst seid. Und zu guter Letzt ist es auch ein Hoffnungsmahl. Dieses Bekenntnis ist zugleich Verkündigung im Vorletzten und Ankündigung des Letzten. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Kennen wir aus vielen Stellen in der Bibel. Die Aussage Jesu, ich sage euch das, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes, stellt das Abendmahl insbesondere in den Horizont des Kommenden. Jesus hat öfters das kommende Reich Gottes mit einem großen Festmahl verglichen. Er hat seinen Jüngern versprochen, dass sie an seinem Tisch in seinem Reich essen und trinken werden. Auch Johannes sieht den Beginn des Reiches Gottes mit der Vision eines großen Hochzeitsmahles. Ein Hochzeitsmahl ist ein großes Fest und Freudenmahl, darum wurde das Abendmahl bei den ersten Christen mit Freude, und das habe ich hier fett geschrieben, in der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn begangen. Der Ruf Maranatha, unser Herr komm, oder unser Herr kommt, aus 1. Korinther 16, 22, gehörte von Anfang an zur Abendmahlliturgie. Darum waren auch Lob- und Dankgebete Hauptbestandteil des Abendmahls. Von daher kam es auch zu der Bezeichnung Eucharistie, das wir von anderen Kirchengemeinden vielleicht kennen. Das bedeutet aber nichts anderes als Danksagung. Und was machen wir jeden Sonntag in der ersten Stunde? Wir danken und loben unseren Herrn für das, was er für uns getan hat. Und wenn wir an das Wort danken, vom Wortstamm, vom Wortsinn auch wiederum denken, kommt es ja bekannterweise auch von dem Begriff Gedenken. Also, wer war denn das neulich? Hier war, glaube ich, mal ein Missionar, der von irgendeinem Stamm berichtet hatte. Die haben kein eigenes, kurzes, kompaktes Wort für danken. Die sagen, wenn sie was Gutes getan bekommen haben, ich werde an dich denken. Das ist der Sinn von danken sozusagen, dass man wenn man etwas Gutes erfahren hat, wenn man dafür eben dankbar ist, dass man dann an diese Person, die einem die gute Tat getan hat, auch denkt. Das waren jetzt ein Überblick über die 8 Mahlzeichen. Nun, ich hätte hier noch einen umfangreichen Punkt, den werde ich aber auch zügig durchlaufen, ganz schnell. Wer darf denn am Abendmahl teilnehmen? Ganz einfach, jeder, der dieses stellvertretenden Tod, diesen Opfertod Jesu Christi durch Glauben angenommen hat. Und wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten? Also ich versuche es unter der Woche schon in irgendeiner Form zu machen, wenn ich offen und ehrlich bin. Es ist natürlich immer ein Kampf mit der Zeit, aber ich muss euch mit Freude berichten, seitdem wir hier regelmäßig in das Abendmahl kommen und auch immer wieder neu vergegenwärtigt bekommen, welchen Stellenwert es hat. Ich glaube, in 90% der Fälle denke ich daran, morgens, wenn ich aufstehe, ist das erste Gebet, was ich spreche, dass ich dafür wirklich auch danke. Und da versuche ich auch, dass es mich den ganzen Tag so prägt und auch trägt. Aber das darf natürlich jeder für sich selber unterschiedlich gestalten. Nun, ihr könnt euch erinnern, dass ich hier eine Umfrage gestartet hatte vor ein paar Wochen. Einmal per WhatsApp, für alle, die ich per WhatsApp erreichen konnte. Und dann auch nochmal über Daniel Brehm per E-Mail. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde das auch gleich euch zeigen. Aber also diese Umfrage wollte ich ja einfach ein Stimmungsbild einfangen. Was ist euch persönlich? Was ist der CVS bedeutet? Aber erst möchte ich mal kurz unter die Lupe nehmen, was es für mein Verständnis für den Herrn zunächst bedeutet. Er sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es war, in Klammern, sein einziger Wunsch. Diesen Satz habe ich übrigens aus diesem Brüdergemeindenheftle entnommen, wobei ich ganz ehrlich noch gar nicht sicher bin, ist es wirklich nur ein Wunsch oder ein Gebot? Darüber können wir anschließend gerne diskutieren. Ich sage aber so, wenn es angenommen ein Gebot wäre, hätte es dann einen Wert, wenn wir es als streng gesetzliches Gebot verstehen würden und deswegen einhalten würden? Was hatte ich vorhin gesagt? Was bedeutet nochmal danken? Er sehnt sich auf jeden Fall danach und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie seine Enttäuschung eigentlich aussehen mag, wenn so viele oder manche zu diesem Abendmahl nicht kommen. Aus welchen Gründen auch immer. So ein bisschen erinnert es mich auch an die Situation vielleicht im Garten Gethsemane, wo er gerungen hat in seinen letzten Angst- und Todesstunden und alle Jünger waren treulos. Die haben geschlafen, hatten keine Kraft mehr, um ihrem Freund und Herren Beistand zu leisten. Und wenn Jesus sagt, ich sehne mich nach euch und ich lade euch ein zum Abendmahl, muss ich nicht mehr kommentieren. Was bedeutet es mir? In Stichworten nur. Ich habe auch natürlich in dieser selbst ausgelegten Umfrage mir Gedanken gemacht, die auch da eingeflossen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bruder Richard wird es bestätigen. Wo sitzt du eigentlich? Er ist oben, babysitten, sehr schön. Mit ihm hatte ich auch mal ganz am Anfang Austausch. Ich möchte die erste Stunde, wie gesagt, nicht missen. Und es gibt mir fast mehr, versteht mich nicht falsch, wie der Gottesdienst, weil da bin ich einfach mittendrin, da gehöre ich irgendwie dazu, da bin ich ein Teil von dem Geschehen und im Gottesdienst bin ich eher Konsument, da bin ich mehr Zuschauer vielleicht. Klar, wir singen Lieder und ich kann mich natürlich auch anders als Teil da fühlen, aber die Gedächtnisstunde, da bin ich einfach mittendrin und es ist einfach ein Privileg, da überhaupt dran teilnehmen zu dürfen. Und was es der Gemeinde, dem Leib Christi als solches bedeutet, der ersten Gemeinde, das kann man in der Apostelgeschichte ganz wunderbar nachlesen und nachvollziehen. So, des Rätsels Auflösung. Vielen Dank nochmal. Abendmahl ist, steht da, Punkt, 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 so wie diese kleinen Bildchen, Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Werdet ihr jetzt nicht alles lesen können. Schätzt mal, wie viele Begriffe das sind, die da an Rückmeldungen insgesamt etwa gekommen sind. Ihr könnt die nicht nachzählen, schätzt spontan. 46. Nee, ganz kalt. Leicht angewärmt.
263.
Hast du das auch als erstes gesagt?
Nein.
Was hast du erst gesagt?
Ich habe nur 263.
Okay, das kommt denen schon ziemlich nahe. Es sind, lass mich nicht lügen, 293 Begriffe. Klingt jetzt super viel, oder? Ist es aber nicht in Wirklichkeit. Jetzt bin ich frech. Erstens, weil ich noch von manchen Geschwistern Rückmeldungen mir wünschen würde. Der Christoph kam heute Morgen mit schlechtem Gewissen, wird gerade von seiner Frau auch angestupst. Und seht es mir nicht oder nehmt es mir nicht übel. Ich bin dankbar für jede Rückmeldung, die da gekommen ist. Aber ihr seht, was für ein bunter Strauß das auch sein kann. Und ich sage auch, das ist nichts Statisches, das lebt, das ist dynamisch, das kann noch ergänzt werden. Das kann, je mehr unsere Beziehung zum Herrn wächst, tiefer wird und auch die Erkenntnis, was das Abendmahl und was er für uns getan hat, wird das immer sich wechseln und ändern. Und das Prinzip von einer sogenannten Wortwolke, um das ja mal zu erklären, die Begriffe, die hier am kräftigsten, am größten hervorgehoben sind, das sind auch die Begriffe, die wir am meisten genannt haben. Ich habe, glaube ich, sogar eine kleine Statistik. Nämlich die Top 3 Begriffe sind Erinnerung, Vergebung und Tod. Die sind am größten hier deswegen. Und die Top 10 Begriffe an sich sind Dankbarkeit, Liebe, Opfer, Gemeinschaft, Wein und Brot natürlich. Ich hätte das in der WhatsApp nicht als Beispiel nennen sollen, deswegen wusste ich nicht, ob ich die jetzt auch jedes Mal mitzählen darf oder nicht, aber das ist klar, dass es dazu gehört. Und auch noch an Stelle 10 mit den anderen Wein und Brot ist das Wort Blut. Deswegen nochmal meine herzliche Einladung und ich würde mir wünschen, wenn ihr, lieben Brüder und Geschwistern, einverstanden seid, wenn wir sonntagmorgens auch hier zur ersten Stunde, zur Gedächtnisstunde zusammensitzen, dass wir zusätzlich zu unserem wunderschönen Kreuz hier auch nochmal so ein Bildchen, und das ist ja kein Bild, das ist ja Sinnbild für das, was das Abendmahl für uns bedeutet, das stellen wir ja dar, dass wir sowas gerne projizieren und dass wir das peu à peu immer wieder strecken und ergänzen, dass es einfach lebendig ist, so wie unser Herr lebendig ist. Welche Auswirkungen hat es? Was bringt es mir, wenn ich am Abendmahl teilnehme? Es erinnert mich natürlich an erster Stelle an das, was Jesus für mich getan hat und an sein unbezahlbares Opfer. Es macht mich demütig, dankbar, friedfertig. Wobei ich sagen muss, diese Woche war ich manchmal aggressiv und gereizt, weil ich ja Predigt vorbereiten durfte. Es ist eine Anfechtung immer da, das kann man nicht abstreiten. Die predigenden Brüder werden das sicherlich gut wissen oder andere, die irgendwas Geistliches vorbereiten. Der Teufel schläft ja nicht. Und es macht einen eben, weil es einen auch demütiger macht und man einem immer wieder bewusst gemacht wird, dass man doch ein begnadeter Sünder ist, auch anderen gegenüber gnädiger zu sein. Oder anders gesagt, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Ihren Herrn oder Bruder, / Schwester. Es verbindet uns schlussendlich begnadete Sünder. Und eine Anekdote, die ganz frisch ist, kann ich euch nochmal gerne hier auch im Gottesdienst erzählen. Hatte ich schon mal in der Gedächtnisstunde auch erzählt. Unserem Bruder, der jetzt beim Herrn ist, Thomas Kasper, war ich vor ein paar Wochen, ja, ist schon fast ein paar Monate jetzt mittlerweile her, vom Matthias eingeladen, mal zu ihm zu Besuch zu gehen nach dem Gottesdienst und das Abendmahl eben einzunehmen. Bis dahin kannte ich ihn noch nicht wirklich, den Bruder Thomas, aber diese 15 bis 20 speziellen Minuten Gemeinschaft, gemeinsam mit ihm am Tisch des Herrn zu sitzen und ein paar Bibelverse zu teilen, das hat einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Herzen, eine Erinnerung, und fortan hat mich auch der Bruder Thomas dann nicht mehr losgelassen mit seiner lieben Frau Renate und auch Familie. Regina, Entschuldigung, ich weiß immer nie, Regina, gell, mit A. Habe auch immer es in meinem Herzen weiter bewegt. Und für mich war es einfach was Besonderes. Und vor allem auch die Tatsache, dass ich dann später auch noch erfahren durfte, dass so in dieser Form und Konstellation bei ihm zu Hause das Abendmahl einzunehmen anscheinend auch mit mir so auch das letzte Mal gewesen ist. Und das macht es dann für mich auch nochmal besonders. Also es verbindet auf wirklich geheimnisvolle Art und Weise. Dann habe ich noch ein paar Herzensfragen in mir, nämlich eine Gründeerörterung. Ich freue mich, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du zur ersten Stunde kommst. Vor allem richte ich mich jetzt an die Brüder jeglichen Alters. Aber was hält dich davon ab, dich von Gott zur Mitgestaltung gebrauchen zu lassen, in irgendeiner Form einen Beitrag zu leisten? Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass heute wieder der Bruder Michael vorne stehen durfte. Das war sehr schön und eine wertvolle Bereicherung für die erste Stunde. Was sind aber deine Gründe? Ich traue mich nicht, ich bin zu schüchtern. Das können andere besser sagen, sagst du vielleicht. Oder ich bin nicht geistlich genug. Ich bin nicht redegewandt, macht dir nichts. Mose und Co. waren es auch nicht. Ich bin nicht vorbereitet. Das kann man organisieren. Spontan liegt mir auch deswegen nicht. Selbst das kann man üben. Ich möchte nichts Falsches sagen. Vielleicht ist das sogar die größte Angst, könnte ich mir vorstellen. Haben wir schon negative Erfahrungen hier vielleicht in der Vergangenheit gemacht, dass man vielleicht für das, was man vorne gesagt hat, gerügt worden ist. Das ist Vergangenheit. Wir gucken nach vorne und geben dem nochmal eine Chance. Deswegen habt keine Angst vor Kritik oder Korrektur. Korrektur ist gut, wenn sie liebevoll gemeint ist oder auch Kritik natürlich entsprechend. Und deswegen möchte ich auch die älteren Geschwister, die manche Sachen vielleicht anders gewöhnt sind, auch bitten, inständig bitten, ermutigt die jüngeren Geschwister. Ich meine auch die Mitteljüngeren, die so ein bisschen jünger als ich von mir aus sind. Und wenn sie mal vorne was gesagt haben, lobt sie dafür. Und wenn es was zum Verbessern gibt, dann sagt es wirklich mit Liebe und mit konstruktiver Kritik. Also traut euch, liebe Brüder, was zu sagen. Und dann die Schwestern, was können die machen? Weiß nicht, überlegt euch was. Was ich anscheinend so am Rande mitbekommen habe, wir dürfen uns ja Lieder spontan wünschen und anscheinend die eine oder die andere Schwester traut sich nicht, ihren Liedwunsch selber auszusprechen. Wäre das schlimm, wenn man als Schwester einen Liedwunsch äußert? Muss das meine Frau durch mich hier reinkippen? Also ich ermutige euch einfach jetzt hier offiziell mal, liebe Schwestern, ein Liedwunsch sollte nicht gestraft werden. Dann der zweite Punkt, der gehört noch dazu, genau, was für Gestaltungsmöglichkeiten haben wir denn überhaupt? Wir haben Loblieder, die singen wir wunderschön. Wir teilen uns das Wort Gottes in Psalmen oder aus verschiedenen Bibelabschnitten. Wir beten, wir danken, aber gibt es noch mehr Möglichkeiten? Vielleicht in Gedichtform, vielleicht sogar als modernes Gedicht, ein Poetry Slam. Wir sollten hier auch wettstreiten um Lobpreise, die wir dem Herrn bringen. Oder wir könnten auch mal ganz anders sitzen, als wir es vielleicht gewohnt sind. Das fand ich am letzten Weihnachtsgottesdienst am Nachmittag besonders amüsant. Da war die Sitzordnung völlig anders. Ich will nicht sagen durcheinander, das wäre jetzt nicht im Sinne von dem, was ich hier eigentlich damit ausdrücken möchte. Es war auf jeden Fall schön gemischt und ganz anders. Wir könnten auch enger zusammensitzen, das habe ich euch auch mal hier machen lassen. Einfach um diese Gemeinschaft und diesen Leib, zu dem wir zählen, noch stärker symbolischer dem Ausdruck zu gewähren. Oder wenn ich die Zeichen, den Brot oder das Wein meinem Nachbarn weiterreiche, dann kann man auch einen Segenswunsch einfach weitergeben. Christi Leib für dich, Christi Blut für dich, Jesus starb für dich und für mich, für uns. Einfach in irgendeiner Form verbal einen Segen oder einen freundlichen oder trostspendenden Blick weitergeben. Wie kann es uns schlussendlich wirklich hier gelingen, die jungen Glieder abzuholen und mit Freude einzubinden? Wir lesen oder wir singen oft von Freude, aber drücken wir diese Freude wirklich lautstark von Herzen hier aus? Auch da möchte ich nochmal, jetzt werde ich den Namen hoffentlich richtig aussprechen, Renate, Schwester Renate, Regina, entschuldigt mir. Als sie vor 2 Wochen hier in der ersten Stunde zum Schluss ein paar Worte hier vorne sagen wollte, ich war überwältigt von diesem Gebet. Ich sage ja, wir sind jetzt fast 2 Jahre hier in dieser ersten Stunde, aber dieses Gebet von der Schwester Regina, richtig? Das hat mich so berührt und das war für mich schon fast so eine Liga wie der Lobpreis Marias bei ihrer frohen Botschaft der Empfängnis. Und dieser Dank, der aus ihrem Herzen so gesprudelt hat und auch inhaltlich so strukturiert und systematisch runterging wie Balsam, also sowas habe ich selten gehört. Und von daher, liebe Schwestern, ihr seid natürlich in euren Herzen mit euren Gebeten eine ganz wichtige treibende Kraft. Und auch vielen Geschwistern möchte ich danken, die auch für den heutigen Tag, für mich und all die anderen Brüder, die hier diese Wortverkündigungsdienst, diese Verantwortung auf sich genommen haben, gerne im Gebet mitgetragen haben. Offen sein für Neues, für neue Elemente. Hauptsache, es bringt die Ehre, die unserem Herrn allein gebührt. Und am 7. Januar möchte ich auch nochmal an der Stelle Werbung machen für den sogenannten Lobpreisabend. Vielleicht stört sich der eine oder andere schon an dem Namen, weil man denkt, oh, jetzt wird es hier charismatisch. Nein, wir wollen den Herrn loben, wie die Bibel es uns sagt. Singt in Psalmen und Liedern und so weiter. Ihr kennt es. Und seid einfach dabei, jung und alt. Es ist eine Chance, sich zu begegnen auf Augenhöhe und dem Herrn die gebührende Ehre eben zu geben. Dann sind leider heute sehr wenig Geschwister da. Würde mich natürlich auch interessieren. Ich will auch niemanden jetzt angucken. Sowieso eine Schwäche, wenn ich predige vorne. Ich gucke zu wenig euch in die Augen, weil ich so aufgeregt bin. Warum kommt man nicht zur ersten Stunde? Was ist der Grund? Vielleicht sagst du, es ist mir zu früh, ich bin zu müde, es ist zu anstrengend, weil es mir zu lange dann geht, oder ich bin nicht darauf vorbereitet eben, es ist zu langweilig, es ist immer der gleiche Ablauf, oder ich habe zu viele Sorgen, oder ich bin nicht würdig, ich fühle mich nicht würdig, ich habe keinen Frieden im Herzen, ich habe mich sogar gestritten, ich habe gesündigt. Aber tröste dich, in Jeremia 31, 34 heißt es, und es wird keiner dem anderen noch einem Bruder, dem anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. So heißt es in Jeremia. Oder du sagst vielleicht, ich lebe in Sünde. Auch Jesaja sagt an der Stelle in 1, Vers 18, wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Es gibt also immer Hoffnung, dass wir Vergebung bekommen können. Vielleicht sagst du auch, ich komme wegen meinem Ehepartner nicht, weil er nicht gerne kommt oder weil er nicht gläubig ist oder sonst was ist und einfach nicht dahin kommen mag. Was auch immer die Gründe sein mögen. Ich habe wirklich Respekt vor diesen persönlichen Gründen und möchte niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Im Gegenteil, ich werbe ja für die Gedenkstunde, für die Gedächtnisstunde. Aber nicht ich genau genommen, sondern der Herr sehnt sich nach dir. Und ich habe jetzt nach diesem Grund gefragt. Dazu habe ich einen kleinen Reim gemacht. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich vermisse dich in der ersten Stund. Was hält dich ab? Was ist der Grund? Halt, vielleicht wegen mir, gemeinem Hund. Das tut mir leid, in mir steckt noch zu viel alte Natur, zu wenig von der Jesuskultur. Verzeih mir, wenn ich zum Anstoß geworden bin und gib als Kreuz all deinen Grimm. So geht es vielleicht dem einen oder anderen, dass er mit seinem Bruder oder Schwester in irgendeiner Form einen Zwist tatsächlich hat oder gehabt hat und das einen abhält, an diesem Abendmahl teilzunehmen, entweder sich selbst oder den anderen. Scheue dich nicht, das mit der Person zu klären. Schlussendlich, wenn wir daran nicht teilnehmen, nicht teilhaben, mangelt es uns als Konsequenz an Verbindung, an Beziehung, einmal zum Herrn und zu den Geschwistern. Und ich möchte darauf nochmal mit Liebe darauf hinweisen, dass das, dieser Zustand, ein Teufelskreis ist, die immer mehr nach abwärts einzieht. Und auch hier gibt es wieder Hoffnung. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, wie wir alle wissen. Ich komme zum Schluss. Hier habe ich noch was Kleines vergessen, aber das habe ich schon kommentiert und erklärt. Also ihr dürft noch eure Beiträge dazugeben, nachreichen, jederzeit. Diese Bibelstelle oben, kennt ihr die? Wo steht die denn? Wer war das? Sehr schön. Sehr schön. Und wisst ihr, warum ich die zwei Bs hervorgehoben habe? Wer kommt nicht aus dem Kreis Böblingen? Das sind die wenigsten Geschwister hier. Wir haben hier Geschwister zu Gast. Herzlich willkommen. Aber das sollte uns jedes Mal, wenn wir jetzt an unser Auto laufen, ja, wir haben aus Stuttgart welche, die sind heute nicht da, dann aus Calw. Ihr gehört natürlich genauso dazu, zu der Böblinger Kreisgemeinde hier in Sindelfingen. Aber nehmt es trotzdem als Sinnbild, wenn ihr dieses Kennzeichen BB seht, dass das für uns steht. Das macht uns doch als Brüdergemeinde, dachte ich, irgendwie aus, oder? Dieses Brotbrechen, dieser Brauch, den wir hier haben. Deswegen sage ich, back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Dann habe ich noch eine Quizfrage an euch. Halt, so weit sind wir noch nicht. Genau, und wie lange machen wir das? Wie lange gilt der TÜV hier? Bis er wiederkommt. So lange dürfen wir dieses Abendmahl feiern. Da unten kann man das vielleicht schlecht sehen für den hinteren Reihen, aber bis er kommt, machen wir das. Kennt ihr auch alle dieses Gemälde von Leonardo da Vinci? Das hat übrigens auch eine Schwester gesagt. Woran denkst du, wenn du an Abendmahl denkst? An Leonardo da Vinci. Dieses Abendmahl-Gemälde kennt ihr, oder? Ich habe jetzt eigentlich schon zu viel vorweggegriffen. Was denkt ihr, als Jesus seine Jünger ausgesandt hatte, um diesen Obersaal da, das Passamahl zu organisieren? Wie viele Plätze dieser Tisch wohl angeboten hat? Wie viele Personen konnten dort daran mindestens sitzen? 13. Hat jemand eine andere Idee? Jonas grinst schon, weil er mich gut genug jetzt schon kennt, dass jetzt das eine Scherzfrage ist. Als ob es damals schon Handys gegeben hätte und die mit einem Selfie hier gesessen hätten. Vorne ist alles frei. Da würde ich sagen, noch gut 11 Plätze passen. Macht insgesamt 24. Klingt wie Spaß, ich meine es aber ernst. So sieht es auch bei uns in der ersten Stunde eigentlich aus. Da ist noch viel Platz frei. Und zwar für verschiedenste Menschen. Natürlich für uns interne Geschwister, die fern davon bleiben. Aber auch bevorstehende externe Geschwister oder Gastgeschwister, wie wir heute zum Beispiel hier haben dürfen. Und last but not least, also zu guter Letzt, das Verständnis des Abendmahls ist in der Urgemeinde jedoch auch geprägt von Jesu Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Indem Jesus zu ihnen kam, mit ihnen aß und trank, brachte er ihnen die barmherzige Nähe Gottes, die Vergebung der Sünden. Diese Gemeinschaft mit dem Freund der Zöllner und Sünder bekundet die christliche Gemeinde, wenn sie das Herrenmahl feiert. Eigentlich hatte ich heute auch auf meinem Schirm auf diesen Begriff, würdig zu sein, einzugehen, aber es sprengt den Rahmen und das verzichte ich jetzt einfach mal drauf. Also dieses Würdigsein ist ein Thema für sich, würde ich sagen. Ja, heute war mein Thema, euch eine Diät zu bringen und möchte auch damit abschließen. Und damit Jesus uns diese beste Diät überhaupt möglich machen kann, hat er dafür viele Mahlzeichen an seinem Leib auf sich genommen. Ich habe vorhin von den 8 Mahlzeichen mit H geschrieben, euch gezeigt. Aber jetzt möchte ich nochmal abschließend, ich bin seit 4 Uhr wach, deswegen bin ich auch ein bisschen müde, aber da kam mir noch ein Abschlussgedicht in den Sinn, das dann so klingen würde. Jesus, der sein Leib für dich gegeben hat, trägt die Mahlzeichen nicht nur in seiner Hand. Tief sind die Mahlzeichen auch in seinen Füßen, die ich möchte dankbar küssen. Unzählige Mahlzeichen trägt er noch mehr, auf das alle meine Sünden senken im Meer. Damit du wirklich erkennst, dass er es hat vollendet, trägt er noch ein Mahlzeichen tief in seiner Lende. Ist das immer noch nicht genug? Schau auf sein Haupt voll Blut. Jesus hat da einen Tausch für uns gemacht. Er hat diesen bitteren Kelch für uns bis aufs Tiefste ausgetrunken, um uns so einen kulinarisch gedeckten, herrlichen Mahlzeichentisch aufzudecken. Und das wünsche ich mir, liebe Geschwister, dass wir das entsprechend ernst nehmen, würdigen, Teil davon werden. Schade, dass heute viele Geschwister nicht dabei sind, aber ich nehme das jetzt einfach zum Anlass, nicht in Eigenwerbung. Ihr könnt die Predigt noch so schlecht finden, es ist Gottes Wort gewesen. Nehmt euch einfach mal eine Zusatz-CD-Kopie heute mit. Entweder vielleicht für euch nochmal zum selber hören oder ladet doch mal einen Bruder oder eine Schwester oder eine ganze Familie, die ihr schon lange in der ersten Stunde vermisst, zum Essen ein. Ich hatte gesagt, Gemeinschaft ist das A und O. Und schenkt dann in Liebe mit Pralinen, mit Schokoladenstückchen, die ihr noch im Überfluss jetzt habt von den Weihnachtstagen, einfach diesem lieben Bruder oder Schwester. Einfach liebevoll verpacken und gut gemeint mit Segenswünschen weitergeben. In diesem Sinne, Mahlzeit.